Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der herausragendsten Unternehmer Österreichs, Mr. Saubermacher, Hans Roth. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Grüß Gott auch.
Wir alle kennen Hans Roth aus den Medien als den Unternehmer auch in Österreich, einer der herausragendsten Unternehmer. Was war davor? Was waren so die ersten Kindheitserinnerungen von Hans Roth?
Ja, meine Kindheitserinnerungen, die ich in Aas, meinem Heimatort, verbracht habe, waren eher schon mit dem Geschäftlichen zu tun, indem unser Haus als Gemischtwarenhändler im Ort, wo die Lehrlinge bei uns gewohnt haben, wo sie alle gegessen haben. Es war Geschäft, Essen, Schlafen, es war alles eine Einheit. Das war einer meiner wichtigsten Erinnerungen, weil natürlich viele sich um uns gekümmert haben, wo die Eltern dann nicht so viel Zeit gehabt haben. Also sehr positive Erinnerungen.
Und wann haben Sie dann für sich selbst zum ersten Mal so die Begeisterung fürs Unternehmertum verspürt?
Ja, die Frage habe ich mir oft gestellt, die habe ich gar nicht so richtig gespürt. Ich glaube, mein Vater wollte mit mir etwas Besonderes machen, weil er, der auch nur eine Landwirtschaftsschule hatte, meinte, also ich sollte schon studieren oder das war so ein Weg. Also er war auch politisch sehr interessiert und also unter dem Motto, vielleicht bin ich zu höheren Berufen. Ich habe in Wahrheit dann nur eine kaufmännische Lehre gemacht und die habe ich gemacht, weil die Eltern gesagt haben, das sei gut für mich. Aber es war nicht mein Wunsch, aber ich habe auch keine Alternative, wenn ich ganz ehrlich bin, gehabt. Und ich habe dann in 3 Jahren in Basel, also wie viele andere Kaufmann gelernt, habe da gewohnt bei diesem Kaufmann, einem vorbildhaften Unternehmer, Reisinger. Und bin dann in die Berufsschule nach Weiz gefahren. Und damit habe ich automatisch, und es war ein guter Lehrherr, also ein richtiger Bodenständiger, mit Waren aller Art auch, wo er so viel lernen konnte und sehr vorbildhaft in jeder Beziehung, die Familie, sowohl Vater wie Sohn.
Okay, und danach der Berufsschule ging es dann weiter?
Nach der Berufsschule habe ich noch in Graz ein Praktikum gemacht. Wir haben ja auch Textilien gehabt, da war ich am Grotmeier beim Lehmplatz. Das gibt es heute nicht mehr, das ist ein Spargeschäft. Und da bin ich sozusagen eingeführt worden in den Bereich der Vorhänge, der Bettwäsche und all die Dinge. Also wenn ich mich so ganz, war auch ein toller Chef, der Grotmeier. Aber da habe ich erstmal die Stadtluft geschnuppert und da kann ich mich mehr an die netten Ausflüge am Schlossberg erinnern, als im Geschäft drinnen Vorhang runtermessen. Aber es war eine Zeit, ich habe da gewohnt in Graz, in einem Heim und ja, ich habe alle diese Dinge, würde ich mal sagen, gut vertragen und haben mich also nicht irgendwie gestört, dass ich also unter der Woche nicht daheim bin. Das war in Basel auch so, wo ich quasi im Haus gewohnt habe, ab und zu habe ich Dankdienst gehabt am Wochenende und irgendwann bin ich dann Autostopp heimgefahren. Also, aber ja, habe mich gut zurechtgefunden.
Und wann war dann so der erste Schritt Richtung Unternehmertum?
Ich bin dann nach Haus gekommen und nach dem Militär und nach dieses Praktikums und mein Vater hat gesagt, so, jetzt fang an zum Arbeiten. Dann habe ich gesagt, was soll ich arbeiten? Dann habe ich gesagt, dann machst du, was du glaubst. Nicht? Und wir haben ja Eisenhandeln gehabt und ich war in Basel sehr intensiv in der Eisenabteilung und Baustoffe war dabei. Und wir haben natürlich auch Baustoffe und Eisenwaren auch gehabt und habe mich halt dort so quasi, habe mich darum gekümmert. Das hat auf einfachste Dinge zum Bauern rausgefahren, etwas abzuschließen, einen Auftrag, aber auch selbst zuzustellen mit dem LKW und den Zementsackeln selber runtertragen. Nicht? Also es waren so, und daraufhin hat sich dann der Baumarkt ergeben. Nicht? Wir haben einen Baumarkt gebaut. Wesentlich war aber dann, dass ich sehr früh, weil ich halt, aber das würde ich mal sagen, wenn ich rückblickend jetzt nachdenke, vielleicht gar nicht so strategisch, sondern ich wollte halt schon gleich immer mehr verkaufen und habe gesehen, in Graz ist alles ein bisschen begrenzt. Dann habe ich in Graz probiert, da hat es dann eine Firma Büttinghaus und die großen Unternehmer gegeben, wie Hanschmann und da war für mich keine Chance, da irgendwie ein Geschäft zu machen. Und ich bin sehr früh, nachdem Graz ja nicht so weit von der slowenischen Grenze ist, und habe eigentlich diesen Boom in diesen 70er Jahren mitgenommen und war einer der großen Baustoffexporteure im Ex-Jugoslawien. Damals war ich noch Jugoslawien. Ich war der größte Ziegelexporteur, Kalkexporteur. Da ist eine große Zeit gewesen und die eigenen Kapazitäten haben nicht gereicht. Und dadurch, dass ich aus der Branche gekommen bin, habe ich überall Bescheid gewusst, dass natürlich viele Dinge die in Österreich nicht so gegangen sind, wie Klaus-Bausteine eher unten fangen. Aber bis praktisch bis Belgrad die großen Märkte beliefert. Märkte, das heißt, es waren geregelte Importeure, die die Berechtigung hatten zu importieren. Und das war schon eigentlich einer meiner ersten Highlights. Bei der Gelegenheit habe ich dann natürlich auch gesehen, und wir haben ja auch Kohle gehabt und aus und der Tankstelle in Gas und aus der Kohle, als der Pfarrer und der Bäcker gesagt haben, so jetzt, wir möchten eine Ölheizung haben, und wir haben gesagt, der Öl haben wir nicht, und er hat gesagt, entschuldigen, entweder kriegen wir, organisiert unser Öl oder sonst müssen wir es mal in Graz kaufen. Nicht? Und haben halt begonnen, habe ich begonnen, über die Vermittlung von Grazer Händlern Gaser sozusagen Kunden zu beliefern, bis ich dann selber gesagt habe, jetzt kaufe ich mir einen Tankwagen, und habe dann um 30.000 Schilling einen alten BB-Tankwagen gekauft, der schön beschrieben hat, weil ich nur müssen BB auslöschen und rot hinschreiben. War zwar grün-weiß, aber es hat damals nichts gemacht. Und auf diesem Weg habe ich natürlich dann auch in Osteuropa gesehen, dass sehr viel Öl aus Osteuropa kommt, also die großen Raffinerien Belgrad, Novi Sad, Ungarn. Und das war der nächste Schritt, dann dort anzuklopfen und zu fragen, können wir, dürfen wir, bekommen wir auch etwas, was dann nicht so leicht war, nicht? Weil die haben ihre Partner gehabt, sehr traditionell, langfristig. Ich wusste nicht, ob man das musste bei irgendeiner Partei sein, um das zu kriegen, aber es ist uns auch gelungen dann. Ja. Das waren so die ersten Schritte, die passiert sind. Ne.
Was war in diesen Anfangsjahren so der erste prägendste Erfolg? Was war, da war ich so richtig stolz drauf?
Also ich habe mich schon sehr über diese Aktivitäten da in Jugoslawien, das war schon so der erste Highlight, weil ich einfach in Dimensionen vorgedrungen bin, was man sich vorstellen, wir haben ein komplettes Ziegelwerk, haben wir total die Ware übernommen. Jeden Tag 1 bis 2 Züge, die da in Helfbrunn bei Murek weggegangen sind. Also, und wenn ich dann halt unten war, eigentlich hat sich jeder bedankt, dass ich überhaupt gekommen bin. Also von umgekehrter Seite, ich musste den Kunden bedanken, war es gerade seitenverkehrt. Der Kunde hat sich gefreut, dass das geklappt hat. Und für mich waren die Erlebnisse, in Gas haben wir ein Wirtshaus gehabt mit guten Bocken. Man unten ist aufgetischt worden, also richtig wertschätzend. Also man hat mich ernst genommen, obwohl ich vielleicht nicht ernst zu nehmen war, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es war schon das Highlight, diese Lieferung. Genauso, als ich das erste Schiff in Novi Sad verladen habe, das ist eine Raffinerie, das war ein Tanker, damals für die Avanti. Und ich habe mir nicht vorstellen können, wie man das ausmisst, wie das richtig sein kann, dass in Wien diese 1286 Tonnen drinnen sind, die ja nur vermessen werden. Nicht? Länge mal Breite mal Höhe, überhaupt wenn es dann konisch ist. Nicht? Aber es ist alles gut. Also einerseits war ich stolz, andererseits habe ich mich zu Tode gefürchtet, weil natürlich ich musste ja Bankerin die hinterlegen. Nicht? Es war es halt üblich. Nicht? Was dann eh nicht immer so einfach war, weil immer viel Geld draußen war. Aber es ist in Wien gut angekommen. Die Avanti war zufrieden, und das war jetzt so der erste Start auch in Osteuropa mit Öl, natürlich dann auch Raffinerie Reka, Zagreb und wie sie alle heißen. Ne?
Und wie kam dann die Idee zur Rot-Umweltschutz GmbH, die dann später zur Saubermacher wurde?
Ja, heute würde man auf der Universität sagen, ich war ein sehr strategischer Mensch, zielorientiert. Muss ich ehrlich gestehen, das ist nicht der Fall gewesen, weil der Plan war nicht. Ich habe einen anderen Gedanken gehabt, so wie das mit der Kohle zu Öl war oder mit den, damals, was ja üblich war, mit dem Baustoff und Zement, dass man sich halt am Baumarkt dann eine Verkaufshalle macht oder Fliesen importiert, war immer die Frage, was könnten wir noch machen in der Region, was die Region braucht oder nicht hat. Und wir haben ja einiges probiert, wir waren ein sehr großer Industrieobstübernehmer, also sogenannte Apfelsaft-Äpfel, nicht? Wie den Komprinz Rudolf oder wie sie alle geheißen haben, das hat ja raue Mengen gegeben bei uns in der Oststeiermark. Und da war immer so ein bisschen Gedanke, vielleicht, dass wir mal eine Saftfabrik machen. Also immer so ein bisschen, was könnten wir noch tun, wo wir die Verbindung mit dem Landwirten stärker nutzen. Und aber da habe ich Ideen gehabt, von der Bestattung bis sonst irgendwo. Nicht? Und man muss Und da war natürlich, und als das Thema aufkommen ist, Abfall ist ein Thema, das hatte dann ungefähr im 74er Jahr war ein Gesetz gekommen, dass jede Gemeinde einen Anschluss einer geordneten Abfallsammlung hat. Vorher war es so, irgendwer hat es im Ort zusammengeführt und irgendwo in einen Graben geschüttet. Und das hat aber dann bis 79, und dann haben wir gedacht, das könnte gut passen. Nicht? Wir haben ein paar Lkw-Chauffeure haben wir auch und das könnte eine gute Ergänzung sein. Aber immer auch, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wiederum nur gedacht für den Bezirk, meinem Heimatbezirk Feldbach und maximal Rackersburg. Ne? Das waren so ungefähr 2-3 Auto und das passt ganz gut dazu. Die Leute haben wir, die Bürgermeister kennen wir und so. So hat das eigentlich begonnen. Es war dann schon auch das Glück, dann, dass wir hatten, dass die Deponie Halmrain damals gebaut ist worden. Und es musste jede Region, sollte eine Deponie bauen, aber es ist fast nirgends gelungen und die Deponie war schon ein Schlüssel. Die hat nicht uns gehört, aber mit denen haben wir gut kooperiert und auf einmal waren wir in St. Veit am Vogel drüben, dann in Deutschlandsberg und schlussendlich in Drahütten und Richtung Graz. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich ja anders entwickelt, als wir es gedacht haben. Ne?
Das heißt, die Rot Umweltschutz GmbH, die sind später zur Saubermacher geworden. Wie kam dann, wann und wie kam dann der Schritt?
Na, es ist 1979 gegründet worden. Ich war schon verheiratet. Meine Frau hat mich dann immer ein bisschen gedrängt und gesagt, jetzt mach einmal was für uns, für meine Familie. Damit meint sie für sie und für mich. Weil alles andere war immer in der Firma, also als Gemeinschaftsunternehmen. Ich habe ja 5 Geschwister, nicht? Und dann haben wir selber gegründet. Ja, ich war der Älteste, das war nicht so ein Thema momentan. Der Vater hat es nicht so gesehen, er war auch Gesellschafter. Und nachdem, also Rot Heizele, Rot Baumarkt, dann hat einmal ein Bürgermeister zu mir gesagt, Herr Roth, es rotelt schon ein bisschen zu viel. Nicht? Also jetzt wollen sie mal das Öl verkaufen, ein Zement und jetzt die Müllabfuhr auch noch da. Das wird ein Monopol vielleicht, nein, so ähnlich. Und dann haben wir gesagt, nein, ist vielleicht ganz gut, wenn wir das ein bisschen trennen und haben noch einen Namen gesucht und sind eigentlich schnell, ich glaube, intern und mit ein bisschen externer Hilfe auf den Namen Saubermacher gekommen. Und meine Frau war damals zu der Zeit Lehrerin in Feldbach in der Berufsschule und wir haben gerade unser Haus fertig gebaut und ich habe sie dann gebeten, weil ich mit den anderen Dingen ziemlich beschäftigt war, so unter dem Motto, wie das halt so mancher versteht, Nachmittag hat eine Frau Lehrerin eh keine Arbeit, nicht? Und da kann sie ja nebenbei das mitmachen, neben der Kindererziehung. Ein kleines Büro mit 3x3 oder 4x3 Meter haben wir auch gehabt, das kannst du dann auch noch abschreiben, nicht? Also alle Vorteile. Und da haben wir eben daheim das Büro, haben wir eine Sekretärin aufgenommen, von einem Mitarbeiter, die Schwester. Und meine Frau hat Nachmittag dann sozusagen kümmert mit diesen 3 Mitarbeitern. Es war nicht mehr ein Auto und 3 Leute, also Chauffeur und 2 Lader. Und hat sich gekümmert und hat sich halt um Anfragen und hat das dann nach einer gewissen Zeit, es war schon ein bisschen längere Zeit, dann hat sie dann ihre Stelle aufgegeben, nicht? Was dann später dann zu Irritationen geführt hat, wie es einmal nicht so gut gegangen ist, weil wir mehr investiert haben, als wir Umsatz gehabt haben, weil es halt so stark gewachsen ist, was sie dann ziemlich traurig war unter dem Motto, ich habe ihr die Pragmatisierung genommen, nicht? Also als Beamter, die Lehrerin und Direktorin wäre sie vielleicht auch schon, also ich muss halt schmunzeln, aber ich habe mittlerweile auch Verständnis, weil man muss sich das vorstellen, man sitzt da am Abend, die Bank schreibt einmal nicht, jetzt haben sie schon ein bisschen viel Kredit und ja, weil natürlich hat es damals das Leasing gegeben, was auch nicht so schwierig war dann und das halt eine gewisse Sorge ist, auch beruflich, nicht? Man gibt was auf, wo man erfolgreich ist und ja, ich habe sie nur beruhigen können und sagen, ach, so schlecht ist das nicht. Also quasi, wir haben einen Cashflow, also Gewinn machen wir noch, aber halt die Schulden sind, weil wir halt auf einmal so viel immer im Voraus investieren müssten. Ja, so waren die Beginne in Gnas und wir waren auch sehr lange in Gnas und bis dann eben meine Frau auch getrankt hat, da war sie auch sehr dahinter und sind dann, weil einfach so viele Kunden bis Graz Umgebung waren, in der Obersteiermark haben wir eine Firma gekauft, in Krems haben wir eine gekauft und sind dann hier in der Kammerfalzdorfstraße dann gemeinsam mit dem Rudi dann, er hat sich dann mehr um die Heizelle gekümmert und sind dann unten eingezogen. Ne? Wobei ich schon sagen muss, dass meine anderen Geschwister, die auch alle so kaufmännische Berufe gelernt haben und die sind gleich so 3, 4, 5 Jahre hinter mir, dann alle in der Firma mitgearbeitet haben, aber auch mir viel geholfen am Behälter aufstellen, weil wir haben ja fast 500.000 Behälter, die uns in unserem Eigentum oder die wir verwalten und die also immer organisiert werden müssen, aufgestellt, abgeholt werden müssen oder vergrößert, verkleinern. Und da waren meine Geschwister schon eine große Hilfe auch beim Staat, nicht? Also neben den Angestellten.
Dann ging ja ein rasantes Wachstum los. Die Saubermacher Dienstleistungs AG hat heute ja, habe ich auf der Homepage gesehen, ca. 3.600 Mitarbeiter in 8 Ländern.
Ja.
3,5 Millionen Tonnen Abfall werden jedes Jahr quasi entsorgt, transportiert. Ja. 42.000 Kunden und 1.600 Kommunen.
Ja.
Was war Ihre Vision und was hat Ihnen die Kraft gegeben, so ein, sage ich bewusst, Imperium aufzubauen?
Ich meine, das war jetzt auch kein Ziel. Ich habe schon oft die Frage gestellt, hat mir wer getrieben oder wird das jetzt... In Wahrheit hat mich niemand getrieben. Manche sagen oder meine Kinder sagen oft, das ist so groß, also die sind immer so glücklich mit so einer großen Firma, die natürlich auch seine Herausforderungen hat vom Management und alles. Aber ich habe, und das war vielleicht, ohne dass ich es jetzt bewusst gelebt habe, aber ich bin zu Hause, oder mein Vater war auch sehr dienstleistungsorientiert, hat für alle Zeit gehabt, für alle sich auch Zeit genommen, was ihm eigentlich nichts angegangen wäre, also auch private Dinge. Und ich habe so also ein bisschen ein Motto, das, was ich jetzt den jungen Menschen sage, das habe ich aber damals nicht mir selbst gesagt, dem Kunden mehr zu bieten, als er sich erwartet von uns. Das heißt, wenn Sie nicht sagen, schauen wir einmal, wie es irgendwie geht, sondern einfach auch Chancen genützt. Und wir haben schon gespürt, sehr schnell, dass es ein großes Bedürfnis auch der Leute ist. Es ist nicht ein Geschäft, also für den Hans Roth oder für den Saubermacher, sondern es ist auch ein Bedürfnis in der Region, weil die Bürgermeister mussten das gesetzlich lösen. Es war niemand da, der das vielleicht so komplett wie wir als Dienstleister, die anderen haben vielleicht gesagt, na, jetzt kauft ihr mal vielleicht ein paar Kübel, nicht? Und dann werden wir unser Auto kaufen. Und wir haben immer das Full-Service angeboten. Und so ist halt, haben wir schon eine gewisse Nachfrage gesteuert damit. Und halt auch die Leute haben gespürt, und das ist auch dann eine große Frage des Vertrauens, dass wir uns halt irgendwie schon bemüht haben zu erarbeiten und das mir heute noch sehr wichtig ist. Und so hat sich das dann entwickelt und wir haben halt jede Chance angenommen, so wie ich heute vielleicht nicht mehr die Frage groß ist, wo können wir noch zusätzlich ein Geschäft machen, sondern wo haben wir die, finden wir alle Arbeiter, um diese Aufträge auch in Zukunft zu erfüllen können, wie das Thema Chauffeure nicht mehr so einfach zu lösen ist. Ne?
Das klingt jetzt nach einer ununterbrochenen Erfolgsgeschichte. Gab es einmal Scheitern zwischendurch oder echte Herausforderungen
also gewesen? Ich bin oft gescheitert und habe ziemlich viele Niederlagen gehabt in meinem Leben, mit denen ich am Anfang schwer umgehen konnte. Ich bin ein vage Mensch, ich weiß nicht, vielleicht meine Frau sagt, das sei die Ursache, aber ich habe mich immer geärgert und dann, wie es halt üblich ist, man sucht die Schuld bei einem anderen nicht, und nicht bei sich selbst, bis ich gelernt habe, zu fragen, was ist denn wirklich schuld, warum ich gescheitert bin, welchen Fehler habe ich wirklich gemacht. Und meistens ist es dann bei mir oder in meinem Umfeld gelegen. Und seit die Scheitern auch als große Chance, kann ich ganz gut umgehen damit. Und ein Glück ist vielleicht, das habe ich aber auch nicht gelernt in dem Sinn, dass ich Negatives verhältnismäßig, also solche Scheitern, schnell vergiss und das Positive eher lang behält und behalte und mich an dem versuche aufzubauen. Also jetzt weniger an den Erinnerungen, so die gute alte Zeit, sondern einfach zu sagen, wenn es einmal nicht so gut geht, du kannst das ja eh, mach's, nicht? Oder probier's oder tu es, ne?
Was war so quasi auf dem Weg zu dem heutigen Erfolgsunternehmen, was war so die größte Herausforderung oder auch das größte Scheitern zwischendurch?
Ja, es ist immer ein Wechselspiel. Die Herausforderung ist, die richtigen Menschen zu finden, wobei ich mir auch nicht immer ganz leicht dann habe, weil ich sozusagen eher gute Menschen oft gesucht habe, aber die nicht immer auch tüchtige waren. Aber rückblickend muss ich sagen, also es war mehr positiv als negativ. Das waren schon zwischendurch dann auch immer wieder das Thema Finanzierungen, nicht, wenn man so wächst, brauchst du ja ein Kapital. Aber ich glaube, dass natürlich hast du auch Ausfälle gehabt, beim Ölgeschäft war das ja so. Also das waren schon, aber im Großen und Ganzen auch Saubermacher hat schon auch das Glück gehabt, so wie halt auch Heizöle, dass wir sozusagen im Sog dieser Entwicklung davon profitiert haben. Da ist die gesetzliche Maßnahme, da gibt es die Kompostverordnung, dann gibt es die Verpackungsverordnung und das heißt auch die Elektronikschrottverordnung. Und ich habe halt schon überall mich rechtzeitig auch, das hängt auch mit meiner Welt, das der Kunden zufrieden zu haben, was könnte der Kunde noch brauchen und natürlich solche Themen wie Elektronik schaut, dass man sich halt dann rechtzeitig damit beschäftigt, wie wir uns heute mit dem Textilrecycling beschäftigen, das noch ein bisschen in der Ferne liegt. Also, aber wie gesagt, es hat schon zwei Dinge gegeben, die mir dann zwischendurch auch dabei fasziniert haben, ist vielleicht das falsche Wort, aber Menschen Arbeit zu geben. Ich habe schon inzwischen empfunden, dass es eine wichtige Aufgabe ist, dass Unternehmer auch Arbeitsplätze schaffen. Ich meine, heute ist es nicht mehr so leicht, Arbeitsplätze zu schaffen, weil du musst die Leute einmal kriegen und das Geschäft auch. Aber es gibt noch immer die Möglichkeit und das war schon immer ein großes Ziel, und gute Arbeitsplätze zu schaffen, so wie wir jetzt bei uns 3.500 Mitarbeiter jährlich Führungskräfteentwicklungsprogramm machen oder Schulungen machen, ohne Rücksicht darauf, ob sie dann bleiben werden oder nicht. Aber ich sehe mir auch ein bisschen als verpflichtend zu sorgen, dass sie im Haus nicht nur ihr Gehalt bekommen, dass sie nicht nur Spaß haben, sondern dass sie auch was lernen. Und wenn sie weggehen oder eine bessere Stelle kriegen, zumindest sagen können, der Saubermacher oder ich oder wir waren dabei und haben geholfen, dass sie ein besseres Leben hat. Das ist ein bisschen meine Einstellung.
Da höre ich jetzt einerseits natürlich den Unternehmer heraus, der sehr an Dienstleistung für den Kunden, Zufriedenheit der Kunden, aber auch Zufriedenheit für die Mitarbeiter, für das Team, Lernen, Weiterentwicklung. Ja. Was sind so die persönlichen Gänsehautmomente des Hans Roth im täglichen Tun?
Grundsätzlich kann ich mich an vielen Dingen erfreuen. Eher sind meistens kleine Dinge. Entschuldigung, das Gänsehaut-Feeling, aber ich kriege so viel positives Feedback, so viel, wenn ich unterwegs bin, auch bei Kunden, wo ich spüre, dass der auch dankbar ist, dass wir für ihn arbeiten oder vom Mitarbeiter, wenn halt, weil sie halt jetzt auch gespürt haben, dass mir dieses Thema ein bisschen belastet hat. Also da sind mir fast die Tränen gekommen, wie sie zu mir halten und wie sie mich ermutigen, dass ich mal der schwach ist, vielleicht der Starke ist und mir nicht, also es, aber natürlich solche Dinge, wie ich ja geschildert habe, da am Schiff zu stehen oder mit den Ziegeln oder mit den ersten Gemeinden zu bekommen, das hat mich schon, solche Dinge erfüllen mich schon mit großer Dankbarkeit, das machen zu dürfen und erfolgreich machen zu dürfen, viel mehr als so manche Ehrung oder so manche Auszeichnung.
Jetzt haben Sie ja in den letzten Jahrzehnten enorm viel Erfahrung gesammelt, auch als Unternehmer, und sind extrem erfolgreich geworden. Was wäre denn so aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgstipp, den man als jungen Menschen mitgeben kann, die, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Künstler, Startup, völlig wurscht in welchem Bereich, die auch sagen, ich möchte auch glücklich erfolgreich werden wie der Hans Roth. Was können wir einem jungen Menschen als Erfolgstipp mitgeben?
Ich glaube, was ich so spüre und auch das Wichtigste ist, dass du etwas tust, was du gerne tust. Und wenn es noch so eine niedrige, aus unserer Sicht jetzt niedrige Tätigkeit ist, wenn du sie gerne tust, dann wirst du auch Freude haben, wirst du auch Erfolg haben, ist meine Meinung. Wenn das dir gelingt, und es ist interessant, dass heute sich viele verwirklichen können, ne? Vor kurzem hat gerade eine tolle Mitarbeiterin, die studiert hat Betriebswirtschaft und Umweltschutz, hat sich von mir verabschiedet, die war ganz baff, weil sie will Pflegerin werden, also sie will das übernehmen machen. Und ich habe sie gratuliert, habe ihr ein Buch geschenkt, weil sie die richtige Entscheidung getroffen hat, aus meiner Sicht. Wenn sie hat bei mir tüchtig geworden und sich um Batterien und Zukunft kümmert, aber wenn die Pflege ihr enthärt, dann wird sie das gut machen. Und sie wird eher Pflegedirektorin werden, so wie ich sie kenne, als bei uns der Batteriechef. Also das ist aus meiner Sicht. Das Zweite ist, ja, ich glaube, dass jetzt, wenn ich mal denke, jetzt kann man sagen, ich denke halt immer dann ans Geschäftliche, weil viele auch mich fragen, wenn sie Unternehmer werden wollen und sagen, wie hat denn das der Herr Matisch jetzt gemacht? Das kann ich auch nicht sagen, weil ich nicht der Herr Matisch jetzt bin. Aber es ist schon auch dann schlussendlich wichtig, eine Strategie zu haben, durchgängig durchzudenken, also fertig zu denken, sein Geschäft, nicht? Weil es wird immer erweitert, ob ich Architektur studieren will. Wenn ich nur zeichne, wird es vermutlich schwierig sein, wenn ich Gesamtanbieter bin. Also die Guten werden immer stärker im Umfassenden anbieten. Bei mir war es, nachdem ich nicht so ein intellektueller Typ bin, habe ich mir immer einbildet, ich muss sehr fleißig sein. Also ich glaube, dass bei mir der Fleiß und die Konsequenz, die nicht immer da ist, aber schon dann schlussendlich Diszipliniertheit, kann links liegen lassen, allen ernst zu nehmen, auch an den Kunden, jeder, der mit mir reden will, zumindest das Gefühl zu geben, ich kümmere mich oder ich werde mich kümmern oder wenn ich es nicht kann, auch zu sagen, oder ich vermittle dir jemand. Also, aber zuerst ist, glaube ich, entscheidend, etwas zu tun, mit dem ich Freude habe. Und wenn ich einen Zusatznutzen, von dem ich auch immer wieder spreche, ihm noch bieten kann, dann wird mehr dankbar sein. Das gilt aber auch, wenn ich nur Angestellter bin. Ne? Mache ich nur das, was mir gerade vorgegeben wird oder sage ich, ich hätte noch eine Idee, darf ich das gleich erledigen? Und da geht jedes Herz eines Unternehmers über, weil er spürt, da denkt sich was dabei. Ne? Die Chancen sind riesig. Ne? Inzwischen hat man ja gesagt, mit der heutigen Jugend ist nichts mehr. Aber wenn ich da denke, welche Leute sich bei uns bewerben, die mit 25 Jahren schon 2 Studien haben, also, und die Möglichkeiten, wenn ich denke, wie viele Studenten das sind, also das ist eine tolle Möglichkeit und tolle Chancen. Also wer jetzt meint, weil heute ein bisschen tief ist, dass das ganz schwierig ist, also den kann ich nur ermutigen. Es waren noch nie die Chancen so gut und auch die Verdienstmöglichkeiten, nicht überall, aber im Großen und Ganzen sind sie gut und ja, soll sie nur jeder nützen auf seine Art. Ne?
Welches Buch hat Sie in Ihrem Leben am meisten geprägt?
Geprägt würde ich sagen, ich bin ein Vielleser, also lese fast jede Woche nicht ein Buch, aber sehr unterschiedlich von Lebensweisheiten bis Biografie. Aber was mir am meisten beeindruckt hat, Marco Polo, wie der im 12. Jahrhundert da sich auf den Weg gemacht hat bis ins hintere Eck China und eigentlich die Handelswege geöffnet hat, das hat mich so irgendwie immer inspiriert. Nicht, dass ich sage, ich möchte eine große Marke, weil ich bin in China gewesen, aber kein Geschäft habe ich nicht gemacht. Also ich bin eher da am Balkan hängen geblieben. Aber wie man im 12. Jahrhundert solche Reisen machen kann, nicht? Und dann noch Nutzen stiften, indem er vieles mitgebracht hat und dann Berater war. Also diese Person, man abgesehen davon, so einem schönen Venedig auch noch daheim war, das er zwar ewig lang nicht gesehen hat, aber es hat mich sehr inspiriert. Als Mensch und auch das, was er getan hat.
Ich habe beim Hereinkommen vor unserem heutigen Gespräch gesehen, dass ein Buch bei Ihnen in größeren Stückzahlen herumliegt, nämlich Big Five for Life.
Ja.
Welche Bedeutung hat dieses Buch für Sie? Und warum gibt es da so viele Exemplare im Büro?
Ja, das sind immer wieder, ich verteile sehr viele Bücher und auch die Vorstände wissen, und ich finde es immer, weil Lesen auch, wenn man so will, entspannt ein bisschen. Also ich kann mich sehr gut entspannen, neben dem Mountainbike fahren. Und daher ist es jetzt gerade so aktuell. Ich also bestelle meistens, ich habe von Picard ein Buch hier, das kein Abenteuerbuch ist. Das war der mit dem Ballon um die Welt schnellsten geflogen ist, beziehungsweise mit dem ersten Elektroflugzeug. Und auch so ein Visionär. Und ich gebe das gern unseren jungen Menschen, der witzigerweise in diesem Buch nicht beschreibt die Abenteuer, nicht wie Wetter und Wüste, sondern eigentlich den jungen Leuten oder mir auch sagen wollte, beim Ballonfliegen ist es wie im üblichen Leben. Wenn du fliegst, es kommt eine Zeit, wo du Gegenwind bekommst und wo du nicht weiterkommst. Da musst du irgendwas tun, runtergehen oder rauf. Du musst was verändern, um dann wieder Wind zu bekommen. Und das, glaube ich, ist ein schönes Beispiel neben dem, welche Leistung er verbracht hat. Und solche Dinge, dann haben wir vieles im Haus und ich möchte halt das weitergeben, weil ich selber, nachdem ich nie in einer großen Firma war, nie in einer besseren, kann ich nicht sagen, aber halt, wenn Sie von Apple, Google oder Siemens, egal, von was wir reden, habe ich halt immer wieder versucht, viel zu lesen und ich lese auch heute noch immer 10 Seiten, also wenn, außer die Tageszeitungen und Fachzeitschriften, um mich selbst weiterzubilden, um selber zu wissen, wohin sind die Trends, weil sonst würde ich mir, erstens interessiert es mich und zweitens möchte ich gerne mitreden im Haus.
Wer war oder ist Ihr persönlich wichtigstes Vorbild?
In dem Fall habe ich eigentlich so konkret natürlich meine Eltern, meiner Mutter vor allem bin ich dankbar über ihre menschliche Art, jetzt nicht so also die einer Kauffrau, die auch sehr tüchtig war. Ich habe immer wieder versucht von vielen Menschen, darum habe ich auch sehr viele Biografien, ob es Albright ist, die ehemalige, die mich fasziniert hat, oder Gandhi oder andere. Also ich habe viel gelesen und habe eigentlich immer wieder ganz am Anfang auch viel so bei Vorträgen immer mitgenommen und da gibt es Beispiele, also McDonald, wo wir habe ich mitgenommen, den Mitarbeitertag, nicht, da müssen wir zwar jeder anfangen, aber einmal im Jahr gehen alle unsere Führungskräfte als Chauffeur, als Lader, als Hilfsarbeiter, aber nicht jetzt, weil das ein bisschen gut aussieht, sondern dass sie auch spüren, was heißt das für einen Mitarbeiter, da 8 Stunden am Förderband stehen oder mit dem Hubstapler zu fahren. Also ich habe versucht, das Beste ist vielleicht jetzt übertrieben, aber einfach viele positive Beispiele, und es gibt ja viele auf der Welt, sowohl wirtschaftlich wie menschlich, da für mich was mitzunehmen. Und so ist es eine Anzahl von Menschen, die mich beeinflusst haben.
Für mich klingt jetzt diese Erfolgsgeschichte, Sie haben auch kurz von Strategie gesprochen, von Durchdenken, von Vorausplanen. Ja. Das klingt alles sehr gut organisiert und gut durchdacht. Gab es in dieser Karriere auch mal irgendwas wirklich, was sagen, rückblickend, das war völlig verrückt, was ich gemacht habe?
Also so richtig verrückt war nichts dabei. Vielleicht war es ein Vorteil, dass ich bei den meisten Geschäften nicht aufs Geld gedacht habe. Ich habe nicht gefragt, wie man so das ist das Beispiel sagt, wie er sagt, wie kann ich so reich werden wie der Herr Martischitz, sondern ich habe einfach eher gedacht, aber jetzt auch nicht strategisch, ich habe kein Plakat gehabt, wo ich draufgeschrieben, was ist der Nutzen oder was wäre, sondern ich habe eher zuerst gedacht, wie kann ich die Situation nützen oder wie kann ich helfen oder was kann ich in dem Zusammenhang tun. Und dann habe ich erst gefragt, könnte das ein Geschäft sein? Weil sich automatisch, wenn eine Nachfrage entsteht, sich automatisch auch ein Geschäft, da gibt es ja andere Beispiele wie IT oder wo eben man in kurzer Zeit, wenn man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz war, ja auch erfolgreich sein kann. Muss nicht unbedingt nur die Entsorgung sein. Ne?
Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würden Sie heute den Tag noch verbringen?
Ich würde mich bei meinen Nächsten in der Firma und in der Familie verabschieden und würde sagen, schön war es, Dankeschön.
Aus diesen vielen Jahrzehnten der Erfolgsgeschichte, jetzt, was gibt es eine wichtigste Erkenntnis aus diesen Jahrzehnten? Als Unternehmer, als Mensch?
Dass ich mich wirklich oft frage, wenn ich halt das Unglück vieler Menschen betrachte, Krankheit, wirtschaftlich, oft auch, dass sie nichts dafür können, dass ich oft mich frage, welches Glück ich eigentlich auf der Welt habe oder was die Ursache ist, dass ich so gesegnet bin mit viel Glück und daher auch schon immer gemacht habe, aber so bin ich zu Hause erzogen worden. Sie wissen, wenn man in einem kleinen Ort aufwächst, wenn man A beleidigt, hat man den ganzen Ort beleidigt, nicht, weil alle verwandt sind, oder B, wo das Soziale immer Rücksicht zu nehmen und daher vielleicht auch immer schon ein bisschen der Gedanke, ohne jetzt einen richtigen Plan zu haben, auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben in unterschiedlicher Art und Weise, durch Aktivitäten, die also jetzt nichts mit unserem Geschäft zu tun haben, aber auch nicht unser Geschäft deswegen fördern würden. Das tue ich gern, abgesehen davon, dass es mir auch Freude bereitet, weil ich auch Freude bereiten kann. Da kommt so viel zurück, dass ja auch. Aber deswegen tue ich es jetzt nicht, weil es so viel zurückkommt, aber sonst.
Sie haben jetzt kurz das Wort Glück in den Mund genommen auch. Wie definieren Sie für sich persönlich Glück?
Ja, ich habe eben wenn ich das Gefühl habe, dass ich anderen Freude bereiten kann, zum einen, und ich habe so eine innere Ausgeglichenheit. Ich kann es nicht beschreiben. Ich sage immer so, mein Äußeres und meines Inneres, wenn das so harmonisch im Gleichklang ist. Ab und zu geht es natürlich mir auch nicht so gut und da bin ich nicht ausgeglichen. Ich habe jetzt kein Rezept, was ich dann tue. Wenn ich ab und zu Radl fahre, ist das auch, dann denke ich an was anderes. Also das ist dann für mich Glück, wenn ich wieder die Ausgeglichenheit habe oder wenn ich, weiß nicht, gestern abends kurz noch schnell eine Runde da über die Berge von Graz, dann denke ich mir, wie es mir gut geht, ich kann fahren, ich kann genießen, nicht? Das ist ein schöner Sonnenuntergang, eigentlich, was will ich mehr? Und das reicht oft dann, dass ich schon wieder im Gleichklang bin.
Jetzt haben wir sehr viel gesprochen und auch gehört über die letzten Jahrzehnte, von den Anfängen, die ersten Erfahrungen als Kind, auch in der Unternehmerfamilie, ja, bis zu diesem großen, ja, Unternehmensimperium, sage ich jetzt, Saubermacher. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Hans Roth, was hat ihn ausgezeichnet, was sollte man dann antworten?
Ich würde sagen, ich wäre dankbar, wenn man sagen würde, er hat die Welt nicht verändert, aber er hat da und dort Zeichen gesetzt.